Hallo und ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite an diesem nicht sonnigen, aber regenfreien Sonntagmorgen. Ich denke mir auch wieder, wir sehen zwar jetzt nur die Wolken, aber die Sonne scheint ja trotzdem. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten. Der Predigttext für heute steht im Buch des Propheten Jeremia. Da haben wir es, Kapitel 23, insbesondere die Verse 16 bis 29. Worte über die Propheten. Kapitel 23, ab Vers 16. So spricht der Herr Zebaoth. Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, denn sie verkünden euch Gesichte aus ihrem Herzen und nicht aus dem Mund des Herrn. Sie sagen denen, die des Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die nach ihrem verstockten Herzen wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm, und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch laufen sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinem bösen Wandel und von seinem bösen Tun zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der ferne ist? Meinst du, dass sich jemand so heimlich verbergen könne, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde erfüllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden, die Lüge weissagen in meinem Namen und sprechen, mir hat geträumet, mir hat geträumet. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge weissagen und ihres Herzens Trug weissagen? Und die wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt, wie auch ihre Väter meinen Namen vergaßen über dem Baal? Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der Herr, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Guter Gott, segne du jetzt Reden und Hören. Amen. Liebe Geschwister in Christus, ich war mal in einem Kaufhaus unterwegs und da hat mich ein Vertreter angesprochen. Er hat Verträge verkauft für einen bekannten Bezahlfernseher. Wir hatten ein nettes kleines Gespräch und er war sehr freundlich. Er hat mir gesagt, was für ein toller Kerl ich bin, wie toll ich bin, was für ein tolles Leben ich habe. Und er war sehr, sehr nett. Und das ist ja auch logisch, er wollte was verkaufen. Da bringt es nichts, wenn er einfach nur die kalten Fakten bringt, was ich jetzt für Vorteile habe. Nein, er muss ja dafür sorgen, dass ich eine gute Atmosphäre um mich herum habe, dass ich mich wohlfühle. Er lebt ja von den Provisionen, die er da verkauft. Ein ganz normaler Vorgang. Ich habe den Vertrag nicht abgeschlossen, aber ich habe mir dann hinterher trotzdem gedacht, ja, das war eigentlich schon toll, was der so gesagt hat. Ich habe mich ja wohlgefühlt. Ich bin doch empfänglich für solche Schmeicheleien. Es ist ein schönes Gefühl, wenn ich höre, was jemand sagt, was mich bestätigt. Es ist schön, was zu hören, was mich in ein gutes Licht stellt. Es ist schön, was zu hören, was gut ist und nicht das zu hören, was mich in Frage stellt. Unser heutiger Predigttext stammt vom Propheten Jeremia. Der wollte nichts verkaufen. Der hat klar und deutlich und ungeschminkt Kritik geübt. im Text insbesondere an Propheten, die jetzt nicht auf seiner Linie waren. Er hat den Leuten nicht geschmeichelt. Er hat die schlimmen Folgen vor Augen gestellt, die kommen. Jeremia hätte wohl gerne auch was anderes erzählt. Er hätte auch gerne etwas Positives verkündet. An anderen Stellen im Jeremia-Buch steht es ja, dass er sich ausheult bei Gott. Er würde doch viel lieber etwas Positives weitergeben. Er hat darunter gelitten, dass er so viel Negatives sagen musste. Er hätte viel lieber gesagt, liebe Leute, ihr seid recht, so wie ihr seid. Ihr seid gute Menschen. Mehr braucht ihr nicht. Macht einfach nur so weiter. Das hätte er gern so gesagt. Es wäre viel einfacher gewesen. Es wäre viel angenehmer gewesen. Dann hätte er sich die Anfeindungen erspart, die er erlebt hat. Er hat seine Wahrheiten den Leuten um die Ohren gehauen und die haben entsprechend ihn auch gehauen. Sie haben ihn eingesperrt und er bekam Morddrohungen. Natürlich, die Reaktionen auf seine Worte waren in vielen Fällen unangemessen. Aber waren sie überraschend? Versetzen wir uns in die Leute hinein. Woran hätten sie denn erkennen können, dass das, was Jeremia sagt, auch wirklich Gottes Wort ist? 500 Jahre später wird Pilatus die Frage klassisch formulieren. Was ist Wahrheit? Ist das so einfach zu sagen? Wenn wir in der gegenwärtigen Lage sind, können wir mal klar sagen, das ist jetzt die Wahrheit. Die Leute damals hatten es auch schwer, das zu unterscheiden. Ein paar Kapitel später wird ja beschrieben eine Begebenheit, Jeremia und Hanania, der Prophet. Wie war die Situation? Israel war von Babylon beherrscht und die Babylonier haben hohe Steuern ausgepresst. Und das hat den Leuten natürlich nicht gefallen. Und so wollten viele rebellieren. Und was macht dann Jeremia in dieser Situation? Er betreibt Wehrkraftzersetzung. Er hat sich ein Joch auf die Schultern gelegt und ist damit herumgelaufen wie ein Ochse, der den Zugkarren zieht und hat den Leuten gesagt, Babylon herrscht und ihr müsst euch unterwerfen. Ihr habt keine Chance. Was ist denn das für ein Negativling, so ein Fürstenknecht, ein Vaterlandsverräter, eine Stütze für Diktatoren? Dann tritt ein Prophet auf, Hanania, der ist ganz anders. Der betreibt Empowerment, Emanzipation. Die unterdrückten Gruppen müssen sich befreien. Er nimmt das Joch von Jeremia und zerbricht es. Und dann verkündet er, dass Babylon in Kürze untergehen wird. Denn schließlich ist Gott mit den Schwachen und er wird die Mächtigen vom Thron stürzen. So sagt es doch die Bibel. Gott wird den Aufstand unterstützen. Er wird die Tyrannen von Babylon zerschmettern. Kriegstüchtigkeit ist das Gebot der Stunde. Härte gegen den bösen Feind muss man zeigen. Nicht so schwächlich, sondern muss aufstehen. Und die Hörer, die sehen jetzt hier den einen Propheten und da den anderen und die sagen genau das Gegenteil. Beide berufen sich ja auf Gottes Wort. Beide haben wahrscheinlich auch die gleiche Kirche besucht. Wie sollen jetzt die Hörer entscheiden? Ich muss sagen, wenn ich damals ein Hörer gewesen wäre, hätte ich mir wahrscheinlich auch gedacht, ich hätte dem Hanania wahrscheinlich Beifall geklatscht. Dynamisch, kraftvoll, engagiert, der setzt sich ein. Das ist doch eine gute Sache. Es ist für eine gute Sache. Aufstehen gegen die Ungerechtigkeit. Endlich mal dreinschlagen, macht kaputt, was euch kaputt macht. Es muss sich doch endlich mal was ändern. Warum immer den Duckmäuser spielen? Warum immer den Kopf einziehen? Warum immer nur demütig sein? Gott hilft doch dem kleinen David gegen den übermächtigen Goliath. Da ist doch klar, das muss doch Gottes Wille sein. Damit ist doch klar, Hanania verkündet hier Gottes Wort. Und ich denke, damals wird es ein Buch des Propheten Hanania gegeben haben. In unserer Bibel steht aber eben das Buch des Propheten Jeremia, denn die Geschichte hat Jeremia recht gegeben. Israel hat die Revolte begonnen und Babylon hat gegengeschlagen, hat brutal ein Exempel statuiert, wie es so schön heißt, hat Israel zerschmettert und viele Israeliten in die babylonische Gefangenschaft verschleppt. Hananias Wort hat sich erst Jahrhunderte später bestätigt. Dann hat der Perserkönig Kyros Babylon erobert, hat Israel wiederhergestellt und die Israeliten zurückkehren lassen. Man könnte also sagen, Pech für Hanania, das richtige Gotteswort, aber zur völlig falschen Zeit. Hanania hatte einen Traum von einem freien Israel, einem gerechten Israel. Und wir kennen ja auch moderne Propheten, die sagen, ich habe einen Traum, Englisch, I have a dream. Träume zu haben, das ist nichts Schlechtes, die Bibel ist voll davon. Und in Träumen wird Gottes Wort verbreitet. Aber Jeremia schärft in unserem Predigttext eben ein, dass wir auch wahrnehmen müssen, wie gefährlich das ist. Wie groß ist die Gefahr, dass bei Träumen eben mein eigener Wunsch der Vater des Gedankens ist. Dann will ich nur meine eigenen Träume ausleben. Es kann dann sein, dass ich Gottes Wort in Anspruch nehme für meine egoistischen Wünsche, für das, was mir gut tut, für das, was ich haben möchte, dass ich gar nicht mehr erkenne, was vielleicht an Zerstörerischem dahinter steht. Ich gehe von dem aus, was mir einen Vorteil bringt, und ich sage dann, das ist Gottes Wille. Ich als Prediger muss auch aufpassen. Predige ich nur mein eigenes Wort oder habe ich mich demütig an dem orientiert, was jetzt wirklich Gott sagt? Jeremia hakt ein. Denn Jeremia hatte ja auch einen Traum von einem freien und gerechten Israel. Aber Jeremia hat eben auch gesehen, wie korrupt das Israel war, das er vor sich hatte. Und Jeremia verkündet daher das Gotteswort, dass sich erstmal Israel selber erneuern muss. Es ist nicht die Gewalt nach außen, die verbindet, wo die Beziehungen eben nicht in Treue gelebt werden, wo sich Leute in den Rausch stürzen, weil sie mit dem Leben nicht klarkommen, wo hart arbeitende Menschen ausgepresst werden, wo Leute in Armut leben müssen, wo Eliten ihr Recht durchsetzen auf Kosten der Gerechtigkeit, wo Politiker nicht für ihr Volk denken, sondern für finanzkräftige Lobbygruppen. Da bringt es eben nichts, sich gegen den äußeren Feind zusammenzuschließen. Da muss sich das Volk im Angesicht Gottes erst einmal erneuern. Gott möchte nicht, dass das Zerstörerische in den Beziehungen herrscht. Er möchte nicht, dass das Zerstörerische weiterwirken kann. Er möchte eben, dass wir Menschen das Zerstörerische hinter uns lassen. Das kann manchmal sehr drastisch geschehen. In Israel gab es das Strafgericht, das über Babel verhängt worden ist und vollzogen worden ist. Heute kann das auch auf andere Weise aufscheinen. Ich habe in dem Zusammenhang an jemanden aus meinem Umfeld gedacht, der geraucht hat wie ein Schlot und immer gesagt hat, wenn Gott will, dass ich aufhöre, würde mir ein Zeichen schicken. Er hat dann einen Unfall gehabt, die Luftröhre ist verletzt worden und in seiner unnachahmlichen Art hat er hinterher gesagt, so hart hätte das Zeichen jetzt auch nicht ausfallen müssen. Er hat dann seitdem nicht mehr geraucht, sondern das gelassen. Gott bewahrt mich nicht vor allem Schlimmen, was die Folgen meines Tuns sind. Es kann eben sein, dass ich den Unfall baue, weil ich betrunken mit dem Auto unterwegs bin. Damit ich zum Nachdenken komme, damit eben vielleicht ein noch viel schlimmerer Unfall später verhindert wird. Manchmal lässt mich Gott eben auf die Nase fallen, damit ich sehen kann, wo vielleicht Probleme bei mir liegen könnten. Und sei es auch nur, damit andere sehen, was das bewirken kann. Ich denke an Burnout, der ist etwas Furchtbares. Aber er zeigt eben auch, dass sich jemand zu sehr geopfert hat, dass er sich aufgeopfert hat auf dem Altar der Arbeit. Wenn es in der Familie kriselt, dann kann das eben ein Zeichen sein, dass ich überlegen muss, ob ich meine Prioritäten richtig gesetzt habe oder ob ich da vielleicht etwas ändern sollte, damit ich gegensteuern kann. Gott kann seinen Schutz zurückziehen und das ist dann erst einmal eine enorm niederschmetternde Erfahrung. Dann bin ich erst einmal ganz am Boden, da fühle ich mich, als hätte ein Hammer mich geplättet. Dann ist er eben nicht mehr der liebe Gott, der gute Opi total taub, der auf einer Wolke sitzt und auf mich runterschaut, aber in meinem Leben nichts zu sagen hat. Dann kann es sein, dass ich frustriert bin, denn ich wollte doch bestätigt werden. Du bist doch so ein toller Hecht, du machst alles richtig, mach so weiter. Dann bin ich genervt. Gott, warum bringst du hier meine Pläne durcheinander? Die waren doch so toll durchdacht. Gott hat doch dafür zu sorgen, dass alles funktioniert bei mir. Gott hat dafür da zu sein, dass es mir gut geht. Und wenn er das nicht tut, wie denke ich dann über Gott? Wird dann mein Gottesbild düster? Dann mache ich die Erfahrung, die in Vers 23 beschrieben wird. Gott ist nicht immer ein naher Gott. Manchmal ist er eben auch ferne. Luther hat das den verborgenen Gott genannt. Den Teil von Gott, den ich als Mensch schlicht nicht verstehen kann. Den Teil von Gott, der mir Angst macht. Der verborgene Gott kann, wie Luther sagt, auch wirken wie ein Teufel. Klassisch ist die Frage, wie kann Gott das zulassen, wenn er doch ein guter Gott ist? Eine Frage, die ohne Antwort bleibt. Und dann sind Gottes Wege eben unergründlich. Und sie können sogar furchtbar für mich aussehen. Ich halte es da dann mit Luther, der empfiehlt, halte dich an den offenbaren Gott. An Gottes Offenbarung eben in Jesus Christus. Gott hat offenbart, dass er uns nahe kommen will. Gott hat gezeigt in Jesus Christus, dass er uns in Liebe begegnen will. Gott kennt ja unsere Not. Er kennt unsere Schmerzen im Tiefsten. Er hat es ja selber durchlebt. Und so ist Gott ja in Jesus Christus in diese Welt gekommen, um uns zu zeigen, dass er eben diese Todesmechanismen überwunden hat. Auch aus dem schlimmsten Geschehen, auch aus dem Tod kann Gott ja noch was entstehen lassen. Dann kommt neues Leben. Da kann alles noch so sehr schief gehen. Aber es ist nicht so schief gegangen, dass nicht doch etwas Neues daraus entstehen kann. Gott kann es immer in seine Dienste stellen. Und aus der Rückschau kann ich dann erkennen, wie Gott mich begleitet hat. Dann kann ich erkennen, wie er liebevoll mit mir umgegangen ist, wie er mich geführt hat, auch wenn ich das in den Wolken nicht gesehen habe. Das Furchtbare, das ich erlebe, das ist eben in Gottes Sicht nicht das Letzte. Es kann immer nur das Vorletzte sein, wie Bonhoeffer das genannt hat. In Jesus Christus hat Gott gezeigt, dass er alles zu einem guten Ende führen wird. Die Bibel ist ja voll von Gottes Heilsbotschaft. Die Vergangenheit bestimmt nicht über die Zukunft. Es ist immer ein neuer Anfang möglich. Wenn ein Mensch umkehrt, wenn er sich an Gott ausrichtet, wenn er sein Leben ändert, dann kann etwas Gutes daraus entstehen. Wenn ich mich dem Wort Gottes aussetze, wenn ich es wirken lasse, dann werde ich auch verstehen, was es sagen will, dann werde ich die Weisung für meinen Weg finden. Eindeutig ist es da nicht immer. Die Geschichte lehrt eben, dass man biblische Worte aus dem Zusammenhang reißen kann und so auch vollkommen gegensätzliche Positionen mit dem gleichen Wort begründet werden können. Unheilspropheten, die den Weltuntergang voraussagen oder zumindest den Untergang des Landes, wenn es so bleibt, wie es ist, die gibt es ja über das gesamte Spektrum, politisch wie religiös. Und genauso gibt es über das gesamte Spektrum ja Heilspropheten, die sagen, es ist doch alles gut, was regt ihr euch denn auf? Wir leben doch gut und gerne hier. Und genauso gibt es über das gesamte Spektrum Leute, die sagen, wir müssen jetzt endlich aufstehen, wir müssen jetzt endlich dreinschlagen, wir müssen jetzt endlich was tun. Nicht mehr ruhig bleiben, wir müssen den Kampf aufnehmen. Welche Position ist denn nun die christliche? Welche Partei ist denn eine christliche? Welcher Krieg ist denn christlich oder so christlich, dass wir ihn führen können? Ich würde so gerne sagen können, das ist eindeutig, das ist jetzt ein heiliger Krieg. Diesen Krieg müssen wir jetzt führen gegen Diktatoren oder wen auch immer. Aber so einfach ist es nicht. Es ist leider nicht so eindeutig, was ist jetzt für Christen tabu und was ist akzeptabel. Deshalb ist es so wichtig, dass ich mich selber den Anfragen Gottes stelle. Was kann in meinem Leben Gott gefallen und was eben nicht? Es geht um meine Haltung, meine eigene tiefe Überzeugung, die eben aus der tiefen Verbindung meines Herzens zu Gott kommt. Wenn ich auf Christus vertraue, dann kann ich eben mit Sicherheit wissen, dass Gott mich nicht hängen lässt. Er holt mich eben heraus, egal wie traurig ich das jetzt einschätze. Das einzige Wort, das Gott laut und deutlich in jeder Seite der Bibel zu uns spricht, das ist seine Liebe. Und die offenbart sich ganz konkret vor 2000 Jahren in Jesus Christus und ganz konkret eben auch in unserer Erfahrung mit Jesus Christus. Jesus Christus ist diese Wahrheit, die alles überstrahlt. Wenn Schmeichelei oder auch Panikmache mein Denken lahmlegen wollen, dann finde ich eben in Jesus Christus den Ruheort, der mich wieder ins Nachdenken bringen kann. Prüfe alles, das Gute behaltet, so sagt es Paulus. WWJD, what would Jesus do? Was würde Jesus tun? Das ist eine gute Richtschnur. Wenn gelogen wird, dann sind wir als Christen aufgerufen, das auch zu benennen, egal wem das nützt. Auch wenn es meinem Gegner nützt, ich darf trotzdem die Lüge beim Namen nennen. Wenn unklar ist, was jetzt richtig ist, wenn die Wahrheit nicht ganz so eindeutig ist, wenn es Graubereiche gibt, dann können wir als Christen damit vielleicht doch deutlich entspannter umgehen. Wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, dann kann ich das natürlich als persönliche Beleidigung auffassen. Aber wenn ich davon ausgehen kann, dass er das in persönlicher Prüfung seiner Gottesbeziehung gemacht hat, diese Meinung, dann ist er eben nicht mein Feind. Dann hat er vielleicht einfach nur andere Erfahrungen gemacht. Dann hat er einfach einen anderen Hintergrund als ich. Und dann kann er diese Erfahrungen vielleicht auch einbringen. Und dann kann ich ihm eben in Gottes Liebe begegnen. Auch wenn er anders denkt als ich. In Jesus Christus sind wir ja zusammengeschlossen als Gottes Gemeinde. Gott will mit uns Gemeinschaft haben. Und diese Gemeinschaft bilden wir ja nach, wenn wir hier zusammenkommen im Gottesdienst. Gott gibt sich für uns. Er schließt sich mit uns zusammen und er schafft in uns ja seine Gerechtigkeit. Und so erleben wir diese Gemeinschaft im Gottesdienst, im gemeinsamen Gebet. Und das gibt Kraft, das gibt Mut, das gibt einen neuen Geist. Und das aktiviert dann auch, dass ich meine Gaben eben einbringe, konstruktiv. Und so fördert das sogar mein eigenes Leben. Ich habe Gottes Liebe erfahren und diese Liebe möchte ich ja auch weitergeben. Und als Gemeinde bilden wir eben den Leib Christi, in dem diese Liebe wirken kann. Wir stellen diesen Leib Christi gegenüber der Welt dar. Überspitzt ausgedrückt könnte man auch sagen, wir sind der offenbare Gott für die Welt. Wir bringen Gottes Liebe eben sichtbar in diese Welt. Und so sind wir dann als christliche Gemeinde eben auch der Ausgangspunkt, dass Versöhnung möglich werden kann in einer unversöhnten Welt. Und ich wünsche uns, dass wir diesen göttlichen Frieden spüren können, dass wir diesen Frieden mitnehmen können in die Anforderungen in der Welt. Denn Gott trägt uns durch. Amen.